Was glaubst du denn?
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 Finden wir Antworten in den Heiligen Schriften auf Fragen von heute?
Wir sind's wieder. Was glaubst du denn, ist unsere Frage, die wir stellen und suchen Antworten auf Fragen von heute in Texten von damals in der Bibel. Jutta Lehnert ist bei mir, sie ist Theologin, hallo.
Und Katrin Wolf.
Ich grüße dich. Dankeschön, genau. Und wir haben letztes Mal über das Neue und das Alte Testament, du hast gesagt, das Erste und das Zweite Testament gesprochen. Und da haben wir gelernt, dass in diesem Buch ja auch das Buch der Psalmen vorkommt. Auch so ein Wort, was man in der Kirche öfter hört und sagt, jetzt beten wir den Psalm so und so. Und wir wollen aber nochmal genauer hinschauen, was sind eigentlich Psalmen und was sagen sie uns heute noch? Wie können wir sie heute lesen? Jutta, was sind Psalmen, das Buch der Psalmen?
Im Buch der Psalmen, so wie wir es heute in der Bibel vorfinden, sind 150 Gebete aufgeschrieben. Die sind ganz unterschiedlich lang, sind von ganz unterschiedlichen Menschen geschrieben, auch wenn oft davor steht, dass der Psalm von König David ist. Man nennt das aber die Davidisierung der Psalmen, also den in Verehrung von König David, den ich ja eigentlich nicht so verehrungswürdig bin, hat man ihm die Psalmen angedichtet, sage ich mal. Aber die Texte, wenn man sie liest, merkt man, das sind Gebete, die von einzelnen Menschen verfasst wurden, die in Nöten waren, Klagelieder, es gibt Dankbarkeitspsalmen, es gibt Gebete, die Gott loben aufgrund einer guten Erfahrung, die man gemacht hat. Es gibt ganz unterschiedliche Gebete und wenn man sie liest, merkt man, man kann sich in diese Sprache ganz gut hineinversenken.
Heißt das, das sind Gebete, die, ich sag mal, sozusagen von Menschen wie du und ich entstanden sind? Also vielleicht einer Mutter, die ihr Kind verloren hat oder ein Mann, dessen Familie Hunger leidet, also wirklich aus dem Volk. Und wann sind die aus dieser Zeit des Ersten Testamentes oder sind das gesammelte Gebete, die auch aus der Zeit von Jesus herstammen?
Nein, sie sind alle vorjesuanisch. Ja, also die Texte sind niedergeschrieben worden, man rechnet, dass die Sammlung vom 6. bis zum 4. Jahrhundert vor Christus geprägt wurde. Also man hat Texte, die älter waren, mitversammelt. Man hat Texte aus dem 4. Jahrhundert und das Buch ist dann zusammengestellt worden, ungefähr 600 bis 400. Man weiß es ja nicht ganz genau. Es sind Gebete von Menschen. Also es sind keine Gebete einer Liturgiekommission oder einer Bischofskonferenz oder mit einer religiösen Oberschicht, sondern es sind Gebete von Menschen, die ihre persönlichen Nöte niedergeschrieben haben. Zum Beispiel Ulrike Beil, eine evangelische Theologin, denkt, dass der Psalm 66 das Gebet einer vergewaltigten Frau ist. Es gibt ganz bekannte Gebete, die Zeile hat man vielleicht schon mal gehört, der Herr ist mein Hirte.
Ja, lass uns doch ruhig mal einsteigen. Also du hast jetzt eben gesagt, Psalm 66, das können wir jetzt nicht einfach so stehen lassen. Das Gebet einer vergewaltigten Frau, also das ist ja schon ganz schön krass. Kannst du uns da so ein bisschen helfen, wie man diese Texte vielleicht heute auch liest, wie man sich dem annähert und dass man das eben wirklich so heutig bekommt?
Also wenn ich lese zum Beispiel, ich überschwemme mit Tränen mein Bett jede Nacht, dann spürt man, dass hier eine Gewalterfahrung dahinter liegt. Das ist der Grund, warum sie diesen Psalm so liest. Also es ist ein ganz tiefer, schwerer Klage- und Tränenpsalm. Dagegen gibt es aber diesen schönen Psalm, ich habe eben schon mal angefangen, der Herr ist mein Hirte, er lässt mich lagern auf grünen Auen. An Wasser der Ruhe geleitet Gott mich sanft. Meine Lebendigkeit kehrt zurück, Gott führt mich auf gerechten Spuren. So liegt es in seinem Namen begründet. Wenn Finsternis auch tief meinen Weg umgibt, Böses fürchte ich nicht. Ja, du bist bei mir, dein Stab und deine Stütze, sie lassen mich aufatmen, du bereitest einen Tisch vor mir, direkt vor denen, die mich bedrängen. Mein Becher fließt über, Nur Gutes und Freundlichkeit werden mir allen Tage meines Lebens folgen und ich darf im Hause meines Herrn leben für die Dauer meines Lebens. Also heute wird der Psalm gelesen als der Psalm eines Menschen auf der Flucht, der im Tempel eingekehrt ist und dort Ruhe findet vor seinen Verfolgern. Wir wissen ja, dass der Tempel auch ein Ort des Asyls war, also für Menschen, die für entlaufene Sklaven zum Beispiel, die dem Herrn zurückgegeben werden sollten, die Angst vor Prügel hatten oder vielleicht hat auch jemand etwas falsch gemacht und bevor er der Rache anheimfiel, konnte er sich in den Tempel retten und da einen Gerichtsprozess in Ruhe abwarten. Oder Menschen auf der Flucht in Armut, auch das weiß man von den jüdischen Gemeinden, dass sie Leute in ihre Synagogen aufnahmen, haben sie dort genährt und gekleidet und gefüttert und so. Also man rechnet dem Psalm 23, dass man nennt den heute den Dankespsalm eines Geflüchteten, der Aufnahme gefunden hat im Haus des Herrn.
Okay, aber wenn ich jetzt irgendwie in den Gebeten etwas auch, ich sage jetzt mal, für mich suche, also wie kann ich mich diesem Bild, also ich meine, annähern, also die grünen Auen, ja, also grüne Wiesen, kann ich mir irgendwie, stelle ich mir friedlich und ruhig vor, Vögel zwitschern, aber wie würdest du mir vielleicht die Hand reichen, um in diesen Text für mich zu gelangen?
Also das eine ist, wir brauchen das Bewusstsein zunächst mal, dass das Gebete sind, die seit Jahrtausenden immer wieder von Menschen in unterschiedlichen Situationen gebetet worden. Also manchmal ist man ja in einer Lage und hat kein Wort. Die Sprache fehlt. Die Psalmen bieten eine Sprache an, und zwar durch ihre Form. Sie sind, man nennt das chiliastisch.
Oh Gott.
Ich erkläre, was das ist. Also sie beschreiben eine Situation immer mit verschiedenen Wörtern. Also die Psalmen erzählen immer eine Notlage, nicht nur mit einem Satz, sondern mit mindestens zwei Bildern. Und eins von den Bildern oder dazwischen liegen, passt dann plötzlich. Da kann ich mich einfinden. Also die Psalmen haben eine Sprache, die so formuliert ist, dass die Bilder mich wirklich hineinziehen. Man muss sich nur darauf einlassen. Man kann aber mit Psalmen auch so umgehen, kreativ zum Beispiel, wenn ich sage ich grüne Wiese und ich nehme nur das Wort grüne Wiese und denke mich dann in die grüne Wiese. Was fällt mir zu grün? Da kann Fußball einem einfallen, zur Freizeit.
Schmetterlinge fliegen.
Man kann alles Mögliche unter grüne Wiese denken. Man kann dann den gedeckten Tisch dazu nehmen, ja, von dem im Psalm die Rede ist.
Genau, da kann ich direkt an Freunde denken oder an zusammen.
Also die Bilder vom Psalmen die arbeiten mit solchen Bildern, die so Jahrtausende alt sind, dass sie auch heute noch funktionieren. Also man darf ruhig auch einfach nur ein Wort nehmen und sagen, jetzt denke ich mich mal in dieses Wort oder in diesen Satz hinein. Also der Psalm ist durch viele, viele Situationen immer wieder weitergegeben worden und sich in diese Tradition zu stellen, das ist eigentlich ganz schön.
Also erstens finde ich es auch sehr schön, weil es einem so das Bewusstsein gibt, ich bin nicht allein, sondern ich bin wirklich in einer großen Reihe, genau, eingebunden und das über Jahrtausende. Und auf der anderen Seite, wenn du sagst, irgendwie man nimmt ein Wort und denkt sich rein, es ist eben ein, und das finde ich, das ist ja etwas, was auch in der Kunst so wunderbar ist, man denkt eben nicht in Worten, man denkt nicht sozusagen im Intellekt oder dann auch nur in Sprache, sondern in Emotionen letztendlich, in Geräuschen, in Gerüchen, in Gefühlen letztendlich. Und das ist einfach wunderschön. Ist es manchmal aber auch so eine Behauptung, wenn dann da steht, irgendwie das Dunkel macht mir keine Angst oder sowas, ist das dann so ein bisschen das Pfeifen im Wald?
Ja, natürlich. Wie wir, wenn Kinder durch einen dunklen Wald spazieren gehen, singen sie laut.
Klar, hilft ja auch.
Mit Simon auch. Natürlich Hoffnung zu beschwören, die erst beim Beschwören sich festigt oder erst einstellt. Aber zur Emotion würde ich gerne was sagen. Es gibt auch Fluchpsalmen. Also wo geschimpft wird auf den Gegner, ganz schreckliche Rachefantasien. Da wird Gott gebeten, die Kinder des Gegners zu nehmen und am Felsen zu zerschmettern.
Was? Das ist ja schrecklich.
Ja, ganz schreckliche Bilder gibt es. Aber das hat natürlich damit zu tun, dass das vielleicht das Gebet eines Menschen ist, der völlig ausgeliefert war einer Gewaltsituation. der selbst nicht in der Lage ist, Rache zu üben und das natürlich auch nicht sollte, der seine Rachegelüste einfach auf Gott überträgt. Und ich würde es dann auch so lesen, dass es besser ist, die eigene Rache auf Gott zu projizieren, als selbst zur Rache zu greifen, als selbst gewalttätig zu werden. Das ist natürlich gefährlich fürs Gottesbild, zu sagen, ich traue Gott das zu oder ich will, dass Gott so handelt. Es ist aber eine Entlastung von der eigenen Gewaltbereitschaft.
Also ist es nicht letztendlich auch sowas, wie wir im Theater es dann Reinigung nennen, also Katharsis, wenn letztendlich ich meine Emotionen sozusagen spiegel in eine andere Figur und dadurch ein Stück weit meine Wut oder meine Aggression loswerde und sie nicht runterschlucke? Denn das führt ja auch in der Seele zu großer Krankheit, wenn ich Wut, Hass, Aggression einfach sozusagen in mir zudecke.
Die Psalmen sprechen das aus. Also sie nehmen die tiefen, auch abgründigen, gottzweifelnden oder auch an Menschen verzweifelnden Gefühle ganz ernst. Also die Psalmen wissen darum, dass man die eigenen Emotionen ernst nehmen muss, dass es sich zu Ungutem verdichtet, wenn man die eigenen Gefühle versucht zu unterdrücken. Und die Psalmen dienen dazu, dass auszusprechen und zu sagen und zu schimpfen. Und das finde ich ganz gut. Selbst der schönste Psalm.
Dein Lieblingspsalm?
Psalm 139, ich blättere mal gerade, der also so schön anfängt.
Ich muss das gerade mal hier unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen. Jutta hat eine, also ihre Bibel nämlich an der Wahl. Das ist wirklich also ein tolles Buch, wie man sieht, darin wird viel geblättert, gelesen. Ganz wunderbar sieht das aus. Entschuldigung, ich wollte ihn nicht ablenken.
Ich habe einen extra schönen Einband genäht. Also, da sind die Frauen gestanden. Maria von Magdala ist dabei, die den Jüngern was erzählt. Auch nochmal das. Also Psalm 139. Du weißt, ob ich sitze oder stehe. Du verstehst meine Gedanken von fern, mein Gehen und mein Liegen. Du misst es ab. Mit all meinen Wegen bist du vertraut, kein Wort ist auf meiner Zunge, du kennst sie schon alle, Gott des Lebens und so weiter. Ein ganz großer Vertrauenspsalm, also der vom menschlichen Vertrauen auf Gott spricht, dass Gott ihn diesen Menschen gut gemeint hat. Und der endet trotzdem, die letzten Verse, die werden nämlich oft weggelassen, und dann endet es plötzlich, ich erwache und bin immer noch bei dir. Man denkt, ah, das hat er geträumt, ja. Hat dieser Mensch geträumt. Und dann geht's los, wenn du Gott die Gewalttätigen töten würdest, wenn die Menschen des Blutes, also die Blutmänner, von mir doch endlich wischen, sie, die mit Hinterlist von dir reden, die sich vergeblich gegen dich erheben, sollte ich nicht hassen, die dich hassen, Lebendiger, Ekel empfinden vor denen, die gegen dich aufstehen, mit äußerstem Hass hasse ich sie, in zu Feinden sind sie mir geworden. Und dann kommt, also das wird oft weggelassen, dann kommt plötzlich wieder, erforsche mich Gott, erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne mein Grübeln, sieh, ob ich auf einem Weg bin, der kränkt, leite mich auf einem Weg der Ewigkeit. Also hier öffnet praktisch ein Mensch sein Herz und sagt, ich bin voller Hass, aber ich bitte dich, Gott, mich doch bitte von meinem Hass abzuhängen, mich zu prüfen, bin ich auf dem richtigen Weg mit meinem Hass? Und dann vorne die ganzen schönen Aussagen, du kennst mich, du, auf dich kann ich mich verlassen. Also zunächst mal das Gottvertrauen auszusprechen und dann zu sagen, und jetzt führe mich wieder auf den richtigen Weg. Ich finde es deshalb schade, wenn man diese scharfen Verse am Ende weglässt, weil man dann eigentlich erst den Anlass kennt, warum dieser Mensch zunächst mal das Gottvertrauen in sich festigen muss.
Außerdem, ich finde es spannend, dass es wird eigentlich ein vollkommenes Bild vom Menschen gezeichnet, denn alle Menschen sind ja gut und böse, sind froh und oft voller Wut. Und also in dem Moment, wo ich das ehrlich zugestehe und sozusagen den ganzen Blumenstrauß beleuchte, kann ich mich ja zeigen und kann vielleicht auch mit Gott über alles dann ins Gespräch kommen und nicht nur über die Sonnenseite sozusagen.
Ja, der Psalm wird damit zu einem Gebet der Selbsterkenntnis. Mhm. Also sich selbst zu prüfen, wie tief wohnt der Hass in mir. Ich sage ihn, ich spreche ihn aus, ich nehme ihn ernst Und damit habe ich mit der Benennung habe ich schon ein wenig Oberhand gewonnen. Mhm. Also der Psalm macht ja etwas mit einem. Die Psalmen wollen ja den Menschen auch, oder die Gebet überhaupt will den Menschen ja verändern, wollen ja eingreifen in den Menschen, nicht so lassen, wie es ist, sondern den Menschen vor sich selbst stellen. Das ist ja die Idee des Gebetes. Sie benutzt natürlich dafür das Wort, ich spreche mich vor Gott aus. Das ist ja schön beschrieben. Also die Psalmen sind eigentlich Wege, die zur Selbsterkenntnis führen. Und deshalb auch in ihrer manchmal befremdlichen Sprache, aber trotzdem ein Weg, der nach innen führt.
Mhm. Cool, also wir haben ja schon mal über das Beten gesprochen. Jetzt können wir es mal mit den Psalmen versuchen. Ich finde es einen mutigen Weg, also echt nicht so ganz einfach, auch wenn du da jetzt irgendwie so locker leicht irgendwie in dieser Sprache unterwegs bist. Ich finde es eine Herausforderung, aber eine, ich werde sie gerne mal annehmen. Vielleicht geht es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch so. Und wir haben viel vor, denn es gibt noch sehr viele spannende Frauen in der Bibel, über die wir mehr hören wollen. Für heute sagen wir erstmal vielen, vielen Dank und ganz, ganz wichtig: Wir bleiben neugierig.
Weiteres rund um den Glauben findet ihr beim Logo Buchversand.